Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Susanne Fritz. Guten Morgen. Das sind die Themen heute in unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Der Katholik Joe Biden, er wäre nach Kennedy der zweite katholische Präsident der USA. Gestern haben die Demokraten ihn offiziell zum Präsidentschaftskandidaten gekürt. Welche Rolle spielt die Konfession für den Wahlkampf und welche für die Wählerschaft? Ein Gespräch mit dem Religionssoziologen Philipp Gorski von der Universität Yale. Und trägst du bald Kopftuch, wenn die Pfarrerin mit einem Muslim verheiratet ist? Paare mit zwei Religionen haben oft mit Vorurteilen und Konflikten zu tun. Spezielle Beratungsangebote helfen mit besonderen Strategien. Und damit herzlich willkommen. In Milwaukee haben die Demokraten Joe Biden gestern offiziell zu ihrem Präsidentschaftskandidaten für die Wahl am 3. November gekürt. Der amerikanische Politiker aus dem Bundesstaat Delaware war von 2009 bis 2017 unter Präsident Barack Obama Vizepräsident. Biden ist irisch-amerikanischer Herkunft und wuchs in einer römisch-katholischen Familie auf. Sollte Biden im November amerikanischer Präsident werden, dann wäre er der zweite katholische Präsident in der Geschichte der USA. Nur John F. Kennedy schaffte es bislang als Katholik ins Weiße Haus. Wie stehen die Chancen für den katholischen Joe Biden, von den Amerikanern gewählt zu werden? Die Frage geht an den Religionssoziologen Philipp Gorski von der Universität Yale. Er hat ein Buch geschrieben über das Verhältnis von Christen zur US-Demokratie. Herr Gorski, als sich Kennedy 1960 zur Wahl stellte, da war es noch ein Makel für einen Präsidentschaftskandidaten als Katholik ins Rennen zu gehen. Ist das für Joe Biden heute immer noch so?
Das kann man nicht mehr sagen. Das ist auf keinen Fall defizit für den Biden. Würde ich auch nicht einen Vorteil nennen. Bei den Demokraten war das inzwischen so eine vielfältige Partei geworden ist, wo auch viele Nichtgläubige also sich zu Hause befinden.
Donald Trump hat im Wahlkampf Bidens Religiosität in Frage gestellt. Er sagte, Biden habe keine Religion, er verletze die Bibel, sei gegen Gott, woraufhin Biden seinen christlichen Glauben wortreich verteidigte. Warum ist eigentlich die Verbindung zwischen Glauben und Politik in den USA auch in diesem Wahlkampf nach wie vor so eng?
Vor allen Dingen, also deswegen, weil die Republikanische Partei sich zunehmend versteht als weiße christliche Partei, die die USA als weiße christliche Nation versteht und auf jeden Fall die Vorherrschaft der weißen Christen verteidigen will und damit ein bisschen fantasiert, die Nation wieder sozusagen zu bereinigen, also von Nichtchristen und Nichtweißen.
Was bedeutet das letztlich, diese Verbindung zwischen Glauben und Politik?
Also für manche, ich rede jetzt also von den Konservativen, christlichen Konservativen, die verstehen die USA als gegründet auf biblische Werte oder sogar auf biblische Institutionen. Die verstehen die US-Verfassung sozusagen als religiöses, christlich geprägtes Dokument. Und zweitens, viele meinen, also die Moral, also könnte sich nur auf religiösen Fundamenten aufrechterhalten. Und wenn also ein Nichtchrist im Weißen Haus ist oder die Bevölkerung sich zunehmend also von der christlichen Religion abwendet, dass das die moralischen Grundlagen der Nation gefährdet. Natürlich ist da das große Rätsel, also wie man den Trump als echten Christ verstehen kann.
Bislang sind ja da kaum Anzeichen für zu erkennen, außer dass es so symbolische Gesten gibt, wie sich mit einer Bibel von der christlichen Kirche zu stellen, oder?
Also aus meiner Perspektive ja. Und ich glaube, da sind auch welche, sogar unter den weißen Evangelikalen, die das auch so sehen. Aber dazu muss man sagen, also es sind wirklich die, wirklich der Meinung sind, dass das ein guter Christ sei, dass es ein bekehrter Mensch sei. Und diese Meinung wird auch verstärkt durch die Führer der evangelikalischen Bewegung, also prominente Führer der evangelikalischen Bewegung, die ihn auch so in dieses Licht stellen.
Ist das der Grund dafür, warum viele konservative Evangelikale Trump unterstützen, weil er diese Verbindung hat zu vielen wichtigen, einflussreichen Führern der evangelikalen Kirchen?
Das ist natürlich super wichtig. Es gibt auch andere Gründe. Also zuerst wäre zu nennen einfach also Richterstellen und Abtreibungsfrage. Also wer dagegen ist, wer verspricht, also konservative, abtreibungsgegnerische Richter zu benennen, also der wird gewählt. Also zweitens gibt es wirklich sehr viele, die das Gefühl haben, die werden verfolgt irgendwie, dass die werden an den Rand gedrängt, also. Und die bräuchten also einen starken Beschützer, und den glauben sie in Trump zu sehen. Manche glauben sogar, der Trump sei von Gott gesandt, um sie zu beschützen, um ihnen das Land zurückzugeben, sozusagen.
Circa 22% der US-Amerikaner sind ja katholisch. Joe Biden bezeichnet sich selber als gläubiger Katholik, steht aber auch für eine liberale Politik, befürwortet Abtreibung. Im Vorwahlkampf hatte ein Priester ihm deshalb in South Carolina die Kommunion verwehrt. Was denken die Katholiken in den USA über Biden?
Also die amerikanischen Katholiken sind eine der interessantesten Wählergruppen in den USA, weil sie wirklich also so sozusagen die politische Mitte noch besetzt halten, und also das Meinungsbild reicht vom, sagen wir mal, Reaktionären, also bis hin zum Marxismus. Da kann ich erst zwei konkrete Beispiele nennen. Also erstmal Reaktionär, also der jetzige Staatsanwalt Bill Barr, also der ist auch gläubiger konservativer Katholik und hat neulich in einem Fernseh- oder Radiointerview die Demokraten als Jakobiner bezeichnet, die das System stürzen und zerstören wollen. Und blieb nur da dahingestellt, ob sie dann gleich mal Guillotine aufstellen wollen und mit den Entkupplungen anfangen wollen. Also das blieb erstmal hingestellt. Und auf der anderen Seite des Meinungsspektrums, die junge katholische Konvertiten, die für die Washington Post und jetzt die New York Times schreibt, Elisabeth Prunig, also die sich zu der Befreiungs-Liberationstheologie bekennt und den Marxismus explizit als gut vereinbar mit einem gewissen Verständnis der katholischen Theologie versteht. Also es ist wirklich eine sehr breit gefächerte Gemeinschaft, und das hat, glaube ich, mit einer tiefen Spannung zu tun, auch innerhalb der Lehren der Kirche selber. Also einerseits die Soziallehren, Sozialstaat und so weiter, ne, als Konsequenz haben. Und auf der anderen Seite die Familien- und Sexuallehren, also die seine Gegnerschaft gegen homosexuellen Ehe und vor allen Dingen gegen Abtreibung führen. Und das führt halt zu einer sehr tiefen Spannung. Und wie jeder Katholik, also diese beiden moralischen Imperativen gegeneinander abwägt, das bestimmt, glaube ich, letzten Endes so die Wahlentscheidung.
Das sind tiefe Gräben, die es da zu überwinden gibt, nicht nur innerhalb der katholischen Wählerschaft, sondern auch generell. Es gibt die streng religiösen konservativen Weißen, über die wir gesprochen haben. Es gibt auch kirchlich engagierte evangelikale Afroamerikaner. Und es gibt die Kernwähler der Demokratischen Partei, die säkular orientierten jungen Menschen. Kann Joe Biden einen solch gewaltigen Spagat überhaupt leisten?
Es ist natürlich schwierig. Es geht darum, eine bestimmte Vision, ein bestimmtes Narrativ der nationalen Zusammengehörigkeit aufzustellen und glaubhaft zu machen und auch persönlich zu verkörpern. Das tut er auch, glaube ich, gewissermaßen, indem er als Vizepräsidenten Kamala Harris aus Kalifornien ausgesucht hat, die, also wie Sie wahrscheinlich wissen, Vater aus Jamaika, Mutter aus Indien, wurde im Hinduismus großgezogen, ist in Oakland, Kalifornien groß geworden, eine sehr vielfältige und eher arme Stadt in Nordkalifornien. Also zusammen stellen sie eigentlich also die demokratische Koalition sehr gut dar. Aber das Problem ist halt, dass die Republikaner, es ist eine viel homogenere Wählerschaft. Und da fällt es nicht so schwer, Brücken zu bauen. Man braucht quasi keine Brücken. Insofern ist die, wie Sie sagen, also symbolische Arbeit, die ein demokratischer Kandidat leisten muss, also sehr viel schwerer, eine Frage.
Was denken Sie persönlich als letzte Frage? Wie heißt der nächste amerikanische Präsident? Joe Biden oder Donald Trump?
Also wie viel Sozialwissenschaftler bin ich persönlich so traumatisiert, also von dem Ergebnis der letzten Präsidentschaftswahl, dass ich mich so ein bisschen zögere, Prognosen aufzustellen. Aber wenn man die Umfragen liest und halt den bisherigen Verlauf der Kampagnen sich anschaut, also dann muss man schon seine Wette dann auf den beiden legen. Also das, ich gehe davon aus, dass er gewählt wird. Also bei mir ist eher die große Frage, ob er mit ausreichender Mehrheit gewählt wird, dass das wirklich ein Signal setzt und es keine Fragen über Wahlbetrug oder so aufkommen lässt. Und da müsste, glaube ich, also 8-10% vorne liegen. Das ist für mich dann wirklich die große Frage. Ansonsten also kommt es zu großen Unruhen.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war der Religionssoziologe Philipp Gorski von der Universität Yale zum katholischen Präsidentschaftskandidaten der Demokraten Joe Biden. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Philipp Gorski hat das Buch Am Scheideweg, Amerikas Christen und die Demokratie vor und nach Trump geschrieben. Es ist im Herder Verlag erschienen und hat 224 Seiten. Er ist Muslim, sie ist Christin. In einem religiös vielfältigen Land wie Deutschland kommt es immer häufiger vor, dass Paare unterschiedliche Religionen haben. Rund 12% aller Trauungen sind in Deutschland zwischen Paaren zweier Nationalitäten. Ein Teil davon sind sogenannte bi-religiöse Partnerschaften. Das Eheleben dieser Paare ist nicht immer ganz einfach. Selbst wenn es wegen der verschiedenen Religionen kein Problem gibt, so kämpfen die Paare oftmals mit Vorurteilen. Sollte dann noch einer der beiden plötzlich sehr religiös werden, dann kann es auch echte Probleme geben. Manchmal ist also Rat gefragt und da hilft unter anderem der Verband Binationaler Familien. Dort lernen die Paare besondere Konfliktstrategien kennen. Mechthild Klein hat mit einer Pastorin gesprochen, die mit einem Muslim aus Algerien verheiratet ist.
Was ich erlebe, auch im Freundeskreis mit muslimischen Freundinnen und Freunden, ist so die Diskussion um die Geschlechterrollen. Da kommt manchmal so die Idee, ja, aber im Islam ist es so, die Rolle der Frau ist schöpfungsgegeben, durch ihre biologische Bestimmtheit zur Mutter festgelegt. Und wenn ich dann sage, ja, es gibt auch Frauen, die sagen bewusst, ich will nicht Mutter werden, das definiert mich nicht als Frau, sondern dass es so Ideen gibt wie ein soziales Geschlecht, dann ist das für meine Position natürlich erklärungsbedürftig und gleichzeitig kann dann ein interessantes Gespräch zustande kommen.
Gisela Groß-Ikasch, Pastorin der evangelischen Studierendengemeinde in Hamburg. Sie ist mit einem muslimischen Mann verheiratet, seit 15 Jahren. Die Pastorin kennt die Konflikte innerhalb bireligiöser Partnerschaften. Sie hatte selbst lange in einer Beratung für binationale Paare gearbeitet. Und sie kennt die Vorurteile, die von außen kommen.
Also jetzt im Fall von Männern zum Beispiel, die aus anderen Ländern kommen, die überwiegend durch andere Religionen geprägt sind. Also sei es jetzt aus islamischen oder hinduistischen Ländern, wird oft die Vermutung geäußert, dass die ja noch sehr patriarchal organisiert sind, diese Länder.
Sagt Carmen Colinas vom Verband Binationaler Familien und Partnerschaften.
Oft sind dann eben Ängste oder dann, was an die Menschen herangetragen wird, der wird dich unterdrücken, du darfst nicht mehr rausgehen, der wird die Kindererziehung total übernehmen, wenn dann Kinder da sind und so weiter.
Diese Bilder sind Stereotype, die haben viele Menschen im Kopf. Dazu gehört auch die Wahrnehmung, dass die fremde Religion ein größeres Problem ist als die angestammte. Auch Gisela Groß-Ikasch sind solche Vorurteile begegnet.
Natürlich gibt es solche Vorstellungen. Das ist ganz klar, dass muslimische Männer Frauen unterdrücken, das Sagen haben, ihnen befehlen, was sie zu tun haben, ihre Töchter wesentlich stärker kontrollieren und unterdrücken. Also das war vielen klar, bis hin zur Frage, na, wie lange wird es denn dauern, bis du Kopftuch tragen musst? So die Idee, ein islamischer Mann wird unbedingt seine Frau dazu bringen, dass sie zum Islam übertritt, war sehr stark in den Köpfen vorhanden. Und ich glaube, das ist bis heute noch bei Menschen.
In ihrer Partnerschaft war das kein Thema, sagt die Pastorin. Aber die gutmeinende Einmischung von außen war dennoch belastend.
Weil bei einer bireligiösen Beziehung die Umwelt immer gerne da mitredet und meint, Dinge zu wissen. Und die Menschen, glaube ich, stärker damit konfrontiert, als wenn ich als Hamburgerin jetzt mit jemand aus Bayern zusammen wäre. Aber ich glaube, die Verunsicherung, was jetzt gerade den Islam angeht und die Stereotypen, die da eigentlich Menschen haben, ist, glaube ich, nochmal wirklich was sehr Spezielles, was dann von außen an einen herangetragen wird. Ob man das hören möchte oder nicht, wird dann nicht gefragt.
Carmen Colinas berichtet von einem Paar aus der Beratung. Der muslimische Partner trinkt seit einiger Zeit keinen Alkohol mehr, geht nun ab und zu freitags in die Moschee. Seine Frau Elisabeth ist verunsichert.
Und Elisabeth hat Angst, dass ihr Partner zunehmend religiöser wird, weil er anfängt, zum Beispiel im Kühlschrank die Wurst zu trennen oder möchte, dass sie keine Schweinewurst mehr in den Kühlschrank legt, dass er eben keinen Alkohol mehr trinkt. Die Ängste der Frau dabei könnten sein, wie geht das jetzt noch weiter? Was kommt da jetzt eigentlich auf mich zu? Relativ schnell werden in solchen Beziehungen dann auch eben wiederum diese Stereotype abgespult. Und dann muss natürlich geklärt werden, ist es denn überhaupt zu einer Veränderung gekommen?
Die Stereotype wären hier, ihr Mann wird religiöser und Elisabeth fürchtet, dass sie sich langfristig unterordnen müsse. Oft fällt ihr sein Verhalten besonders auf, nachdem er seine Familie im Herkunftsland besucht hat. In der Beratungsstelle gehen sie das gemeinsam durch.
Oft stellt sich dann heraus, dass wenn es zu plötzlich wahrgenommenen Veränderungen kommt, es daran liegt, dass ein Partner in der Beziehung den schwächeren Part hatte, sich sozusagen nicht wertgeschätzt und nicht wahrgenommen gefühlt hat in seiner gesamten Individualität und das sozusagen ein Versuch sein kann, nämlich in meiner ganzen Individualität wahr.
Auch die Kindererziehung kann zum Konfliktstoff werden. Viele Erziehungsmodelle übernimmt man von den Eltern und Großeltern ganz automatisch.
Also wir können ja nur auf uns Bekanntes zurückgreifen. Und gerade wenn es um Kindererziehung geht, greifen wir eben darauf zurück, was wir auch gut und schön fanden, was wir mit Positivem verbinden, welche Werte uns vermittelt wurden und die wir gerne weitergeben möchten. Und da kann es natürlich zu Unterschieden kommen. Zum Beispiel ist Respekt der wichtigere Teil oder ist Individualität oder Individualisierung wichtig für die Kinder?
Das sind Fragen, wie sie in allen Familien auftauchen können. In binationalen Partnerschaften gibt es jedoch die Gefahr, dass Probleme kulturalisiert werden. Dann ordnet man sie nicht der Person zu, sondern seinem Kulturkreis. Das aber ist aus Sicht von Carmen Colinas eine Sackgasse. Oft wird darüber gestritten, wofür das Geld ausgegeben wird. Etwa, wenn ein Partner regelmäßig Geld an die Familie schickt. Das wird dann so diskutiert.
Ja, ist ja toll, du schickst jetzt hier jeden Monat 200-300 Euro an deine Familie in Afghanistan zum Beispiel oder in Costa Rica. Das Geld könnten wir aber auch gut gebrauchen, um für die Kinder das nächste Zeltlager zu finanzieren oder gemeinsam in den Urlaub zu fahren.
Wird der Konflikt religiös oder kulturell interpretiert, dann heißt es zugespitzt:
So, bei euch ist es ja immer so, dass ihr das quasi machen müsst, die Familie unterstützen.
Das geschieht, wenn der Partner den Eindruck hat, seine Bedürfnisse zählen nicht. Die Großfamilie des Partners steht über allem. Der Konflikt wird kulturell oder religiös interpretiert und wird damit auf eine andere Ebene verlagert. Das Paar kommt da nur heraus, indem es gemeinsam einen Kompromiss findet, sagt die Sprecherin des Verbands Binationaler Familien.
Und ich meine, der Klassiker in Paarbeziehungen ist natürlich, wenn dann vorgeworfen wird, du kehrst jetzt hier den Macho raus. Und das dann sozusagen damit erklärt wird, ja, das machst du ja nur, weil du so und so geprägt bist.
Das Macho-Argument wird hervorgeholt, wenn man sich mit seinen Wünschen ignoriert fühle, sagt Carmen Colinas. Der Weg zum partnerschaftlichen Miteinander geht nur über Verhandlung.
Ich muss immer in Beziehungen tolerant sein. Was bikulturelle oder interkulturelle oder globale Familien auszeichnet, ist, dass sie sozusagen noch ein viel größeres Repertoire an Unterschieden haben, auf die sie sozusagen in irgendeiner Art und Weise eingehen müssen.
Pastorin Gisela Groß-Ikasch ist weit davon entfernt, Konflikte kleinzureden. Wenn beide ihre Religion ernst nehmen, kann der unterschiedliche Glaube auch Meinungsverschiedenheiten auslösen. Das kennt sie aus der eigenen bireligiösen Ehe.
Ein gutes Beispiel ist die Sache, wenn mein Mann sagt, oh Mensch, ist ganz wichtig, dass wir was Gutes tun, das wird uns angerechnet, das ist sozusagen Meilensteine auf dem Weg ins Paradies. Und dann komme ich mit meiner lutherischen Art und Weise und sage, nee, Gerechtigkeit allein aus Gnade. Also wir können uns noch so anstrengen und noch so viel tun, darum geht's nicht. Es geht jetzt nicht darum, dass wir Gutes tun, weil wir glauben, dann eher ins Paradies zu kommen. Das ist eine Entscheidung, die können wir nur Gott überlassen. Und das ist ein Punkt, an dem wir wirklich auch lange diskutieren können, bis wir dann irgendwann sagen, ja, das ist typisch du und typisch ich und zwar unterschiedliche Standpunkte.
Die Pastorin kann es stehen lassen und ihr Mann auch.
Man kann mit unterschiedlichen Meinungen auch in der Beziehung leben. Man wird nie zwei Menschen wirklich alles teilen und sich über alles einig sein. Das ist auch völlig normal und es ist gut, wenn man eine gute gemeinsame Schnittmenge hat oder das Gefühl hat, wir stehen trotzdem auf festem Boden. Wir haben ein festes gemeinsames Fundament, an das Alltagskonflikte dann letztendlich auch nicht rütteln können. Und man wächst eben an diesen Konflikten auch, wenn man merkt, aha, wir finden gute Wege, da gemeinsam immer wieder noch einen Schritt weiter zu kommen.
Und so entscheidet das bireligiöse Paar auch bei religiösen Festen jedes Jahr wieder neu.
Wir experimentieren. Ramadan ist ein gutes Beispiel. Jetzt in Corona-Zeiten war es relativ einfach, dass wir als Familie gefastet haben und gemeinsam das Fastenbrechen begangen haben. Wir waren ja im kleinsten Kreis und hatten wirklich eben auch Zeit, das sehr intensiv miteinander zu begehen. Im nächsten Jahr kann es wieder anders sein. Also wir gucken einfach, was passt zu uns, welche Praxis.
Und umgekehrt begleitet der muslimische Ehemann seit Jahren die familiären Besuche zur Weihnachtsfeier. Mal länger, mal kürzer.
Man muss es ein bisschen ausprobieren. Es muss jetzt kein Grund sein für Konflikte, aber es kann auch sein. Ich kenne auch Paare, die sagen, ja, wir machen in der Zeit einfach jeder unser eigenes Ding.
Paare mit zwei Religionen, Mechthild Klein berichtete über Vorurteile und Konflikte, die in sogenannten bireligiösen Partnerschaften entstehen können. Das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich heiße Susanne Fritz und bedanke mich für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten kommt der Marktplatz. Da geht's bei meiner Kollegin Britta Fecke um Wohneigentum in der Hausgemeinschaft.